Das Weißbuch orientiert auf Ertüchtigung von Partnerstaaten. Was ist Ihre Einschätzung? Ist da ein wichtiger Grund auch, dass man keine eigenen Soldaten mehr on the ground schicken will?
Das gibt, glaube ich, eine Vielzahl an Gründen. Ich glaube einfach, dass es natürlich auch schon die Anerkenntnis damals war, dass uns einfach die Ressourcen fehlen, um diesen gesamten Krisenbogen zu bearbeiten. Also wenn Sie sich das überlegen, rund um Europa herum, was man da alles gesehen hat und der Rock ist knapp, Single Set of Forces, Sie haben die Bundeswehr nur einmal, dann hat man sich, glaube ich, überlegt, wir können nicht an allen Krisenherden gleichzeitig vor Ort sein. Und gleichzeitig wollen wir verhindern, dass diese Entwicklung von diesem Krisenbogen, der immer beschrieben wird, über Nordafrika, Mittlerer Nahe Osten und dann eben, ich sag mal, westlicher Balkan und ehemalige Sowjetrepubliken, dass der eben noch stärker aufbricht. Und wie kann man mit begrenzten Ressourcen da reingehen oder diese Dinge behandeln und diesen Krisenbogen ein Stück weit bearbeiten und die Partner ertüchtigen? Und dann kommt man eben schnell auf den Punkt, dass das gar nicht im großen Rahmen geht mit Hunderttausenden von Soldaten, sondern dass man da eben kleinteilig rangehen muss. Ein anderer Punkt ist sicherlich, den haben Sie gerade genannt, der eigene Fußabdruck ist natürlich viel geringer. Also der eigene Fußabdruck ist viel geringer dort vor Ort. Man muss eben nicht so viele Leute hinschicken, die sich da exponieren. Es ist auch wesentlich, glaube ich, auch als Ziel für etwaige Feinde, Gegner dieser Ertüchtigung, viel besser, wenn sie sagen, wir haben dann nur eine kleine Truppe vor Ort, die stört nicht weiter. Und natürlich, da haben dann auch die offiziellen Verlautbarungen recht. Es ist natürlich auch so, dass man, wenn man als Berater auftritt, wenn man kleinteilig auftritt, sicherlich eher auf Augenhöhe auftritt oder weniger paternalistisch wahrgenommen wird, als wenn man da eben mit mehreren 10.000 Soldaten in einem Land steht. Und dann ist es eben auch ganz unterschiedlich von Land zu Land und Kultur zu Kultur.
Ist es nicht auch zum Teil einfach eine Möglichkeit, seinen politischen Einfluss zu erweitern? Es ist also gar nicht unbedingt militärisch oder sonst wie bedingt, sondern geostrategisch.
Also auf jeden Fall würde ich alles, was Ertüchtigung angeht, auch immer in Außenpolitik und Diplomatie einordnen, klar. Also das ist definitiv eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Es ist definitiv eine Möglichkeit, ein Ohr vor Ort zu haben, eigene Interessen wahrzunehmen. Was ich nicht so ganz teilen würde, ist diese ganze Geschichte, das ist so der Ankurbelungsmotor. Das gibt ja manchmal die Kritik, Ertüchtigungsinitiative sei so ein bisschen der Motor für deutsche Rüstungsexporte. Das sehe ich nicht ganz so, weil was ich bisher wahrgenommen habe an Ausstattungslieferungen dort doch recht bescheiden war und dann eben auch von den deutschen Exportrichtlinien nicht gedeckt ist. Das machen andere Staaten, Frankreich, Großbritannien, wesentlich anders. Aber Sie haben völlig recht. Ich würde schon sagen, das ist Teil der Diplomatie, Teil der Außenpolitik, Teil der Interessenwahrnehmung. Und Stabilität ist ja auch ein ganz klares Ziel von uns. Und es ist eben so eine Mischung aus Interessenwahrnehmung und Anerkennung der begrenzten eigenen Ressourcen.
Nun ist die Bundeswehr ja in verschiedenen Ertüchtigungs-Ausbildungsmissionen aktiv gewesen. Was gab es denn da Ihrer Meinung nach besonders für praktische Probleme?
Wenn wir mal in dieses Praktische reingehen wollen, dann ist sicherlich das hauptpraktische Problem, was ich vielleicht jetzt mal explizit rausgreifen kann. Da gibt es eine Bundestagsrede von Katja Keul, die das nochmal recht plakativ macht, die in 2019 gesagt hat, sie war in EUTM, also in Mali bei der Trainingsmission in Kulikuro und hat dort 170 Bundeswehrangehörige erlebt, die dieses Kontingent stellen, die letzten Endes aber nur 7 Ausbilder stellen, von denen keiner Französisch spricht. Und das ist dann eben ein ganz klares praktisches Problem. Dann müssen sie mit den belgischen Soldaten auf Englisch reden, wenn die mit dabei sind. Die übersetzen es dann in Französisch für die Offiziere der malischen Armee und die übersetzen es dann in eine Landessprache oder einen örtlichen Dialekt. Das ist natürlich ein ganz praktisches Problem. Das werden sie nicht lösen, weil natürlich, glaube ich, dass der Anteil an Leuten, die eben dann die Landessprachen sprechen, doch sehr gering ist. Aber das ist ein praktisches Problem. Ein anderes praktisches Problem ist, was passiert mit den Soldaten oder sie haben keinerlei Einfluss auf die Soldaten, die da kommen. Also wie die rekrutiert werden. Sie haben keinerlei Einfluss auf die Anwesenheit der Soldatinnen und Soldaten, die da kommen. Und sie wissen auch nicht, was mit denen hinterher passiert. Wo verbleiben die? Wie werden die bezahlt etc.?
Das ginge ja auch nur, wenn man da ein Protektorat aufbaut, oder?
Das ginge, wenn der Wille der Partner da wäre. Also wenn die Partner wollten, natürlich ist es unterschiedlich. Also das ist ja auch mal so, wir haben ganz oft haben wir die Richmond's Army im Kopf. Also die Amerikaner bauen Armeen auf, so wie sie ihre eigene Armee kennen. Und wir bauen Armeen auf, wie wir unsere eigene Armee kennen. Und dann haben sie recht, entweder gibt es den Willen der Partner und die Partner machen auch eine Reform des Sicherheitssektors, in dem eben unter anderem auch ein Personalmanagement beispielsweise für die malische Armee aufgebaut wird und sie wissen, was mit den Soldaten passiert, die vernünftig bezahlt werden und sie auch nicht irgendwelche Geistertruppen haben, wo sie eben Gelder reinstecken und Löhne bezahlen, obwohl die gar nicht existieren. Und wo sie eben auch auf die Rekrutierung einen Fluss nehmen können oder die Rekrutierung eben nach Leistung und Befähigung erfolgt. Und dann haben sie recht, wenn der Wille nicht da ist, dann müssen sie ein Protektorat einführen. Aber das ist immer die ungünstigste Möglichkeit oder Lösung.
Ich frage mal in Bezug auf Afghanistan nach und Sie können auch gerne Mali da ergänzen, falls es da ähnlich ist. Hat denn diese Bundeswehrmission nicht mitbekommen, dass in Afghanistan 40% der Rekruten wieder abgesprungen sind und viele Soldaten nicht bezahlt wurden, die Regierung nicht unterstützt wurde?
Ich würde es grundsätzlich ausdrücken, also ohne dass ich jetzt die Einzelheiten kenne, weil unter anderem die Amerikaner haben teilweise den Sold bezahlt, wussten aber nicht, wohin der Sold immer geht und haben eine ganze Menge an Sold bezahlt. Und ich glaube, dass es natürlich klar war, dass ein Teil der Rekruten wieder verschwindet. Aber das Ding ist sozusagen, und das sagt die Bundeswehr ja auch nicht ganz zu Unrecht, die Bundeswehr kriegt dort einen Auftrag oder die Ausbildungsmission kriegt dort einen Auftrag und den erfüllt sie. Und dieser Auftrag lautet Ausbildung. Und wenn Sie auch wieder auf ein praktisches Problem vielleicht nochmal hinausfahren, auf die Frage von vorhin, es ist auch unter anderem in Mali kritisiert worden, in Afghanistan es ist anders gelaufen, dass in Mali die Soldaten nicht die Ausrüstung dabei hatten, um sie auszubilden. Das finde ich eigentlich ganz okay, weil im Endeffekt das ein Stück weit auch die Realitäten vor Ort akzeptiert. Also entweder stellt die Regierung den Soldaten das Ausbildungsgerät und das Material, an dem sie ausgebildet werden, oder eben nicht. Der andere Weg ist der in Afghanistan. Wir stellen das Ausbildungsgerät, wir stellen hochkomplizierte Technik zum Teil. Die verschwindet dann, die kommt gar nicht an, die wird direkt auf dem Schwarzmarkt verkauft oder sie kann nicht instand gehalten werden, was ja ein Riesenproblem der afghanischen Armee war, in dem Moment, wo die US-amerikanischen Contractors weg waren, die diese Wartung wahrgenommen haben. Ich glaube schon, dass es wahrgenommen wurde, aber das ist ja das Kernproblem sozusagen von Ertüchtigung. Ertüchtigung kann zum einen immer nur so gut sein, wie der politische Wille des Partners ist. Das ist ja auch dieses Kernproblem der Partner, die wir haben. Und Ertüchtigung ist zum anderen die Professionalisierung von Streitkräften. Und wenn diese Professionalisierung von Streitkräften, die durchaus in einem Gesamtkonzept vernetzte Sicherheit und in einer Gesamtstrategie gedacht wird von deutscher Seite, aber wenn die nicht existiert wie in Afghanistan, wenn es keine politische Gesamtstrategie gibt, wenn es keine Sicherheitssektorreform gibt und auch nicht den Willen der lokalen Akteure vor Ort, weil die eben von diesem korrupten System profitieren, dann machen sie nichts weiter als ihren professionellen Job, den können sie so gut oder schlecht machen, wie es die Möglichkeiten vor Ort erlauben. Aber dann findet eben Ertüchtigung in einer strategischen Lehre statt. Das heißt, sie ertüchtigen und professionalisieren Polizisten und Soldaten, ohne dass sie wissen, was mit denen passiert, ohne dass sie wissen, ob die weiterhin Teil eines repressiven Sicherheitsregimes sind, ob die hinterher sich an den besser bezahlenden verdingen etc. Aber das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe der Streitkräfte oder der Ausbildungsmission, das zu beurteilen, sondern die Aufgabe der Politik, und da hat Politik versagt.
Sie sprachen von strategischer Lehre. Ist es nicht teilweise sogar mehr, weil man ist ja Bürgerkriegspartei, wenn man eine Seite in einem internen Konflikt unterstützt?
Also ich würde Ihnen völlig recht geben, dass es zum Teil sogar mehr ist. Also gerade in Mali ist es mehr. Also in Afghanistan könnte man noch sagen, ja, da haben sie sich halt bereichert und man hat natürlich zum Teil sozusagen die Interessen von der Elite in Kabul eher vertreten als die Interessen der Bevölkerung in der Mehrzahl. Man hat sich aber auch sozusagen nicht offen gegen die Bevölkerung gestellt. Also im Gegenteil, man hat ja versucht, die Bevölkerung schon zu schützen, auch wenn das überhaupt nicht gelungen ist nachher. Aber in Mali ist es völlig eindeutig. Also in Mali hat man sich zum Teil sozusagen... Völkerrechtlich ist es ja so, die malische Regierung ist der Alleinvertreter sozusagen oder hat den Vertretungsanspruch für Mali. Von daher, wenn man sich mit der Regierung verbündet, steht man völkerrechtlich auf der richtigen Seite. Aber wenn man sich eben den Konflikt anguckt und man sich auf die Seite einer Regierungspartei schlägt in Konfliktsituationen, ist es eben oft so, dass man sich auf die Seite einer Bürgerkriegspartei stellt. Und dann kommt eben dazu, dass Militär und Polizei natürlich auch einen völlig anderen Stellenwert haben, völlig andere Assoziationen bei der Bevölkerung hervorrufen als bei uns. Also ich sag mal, bei uns gibt es natürlich auch Polizei, die manchmal sozusagen Dinge nicht beachtet, aber in der Regel, wenn sie einen Polizisten sehen, da kommt bei ihnen nicht sofort die Angst auf, oder wenn sie einen Soldaten sehen. Das ist in Afrika oder in vielen Konfliktregionen schon anders.
Gibt es denn positive Beispiele, wo das geklappt hat mit den Partnern?
Das ist auch so ein Kernding von Ertüchtigung. Ertüchtigung funktioniert ganz, ganz schlecht, wenn der Konflikt ausgebrochen ist. Es ist genau das Gleiche wie mit Friedensbeförderung oder mit Versuchen, Konflikte beizulegen, wenn die erstmal ausgebrochen sind. Das ist ja auch dieses riesengroße Plädoyer für Prävention. Und ich glaube, was gut funktioniert, ist, wenn man sich Partner gründlich aussucht, wenn Partnerschaften über lange Zeit wachsen. Es gibt Bundeswehrberatergruppen im Senegal, die dort seit Jahrzehnten tätig sind, oder in Kenia oder in Namibia. Das sind Dinge, die funktionieren können. Ganz konkret in Konfliktsituationen. Ich glaube schon, dass die Ausbildung der Kurden ein Stück weit dazu beigetragen hat, die Situation im Norden vom Irak zu stabilisieren, und dass es auch völlig richtig war. Nur wenn Sie überlegen, auch da sozusagen hat man ja nicht die Regierung unterstützt, weil die kurdischen Streitkräfte ja nicht Teil der irakischen Armee sind oder nur angegliedert, assoziiert, sondern man hat eben dann dort eben mit Duldung der irakischen Regierung die Kurden gestärkt. Und sicherlich war das richtig und wichtig, um den IS dort aufzuhalten und die Situation im Nordirak auch aus humanitären Gründen zu stabilisieren. Aber es ist immer ein Risiko, weil auch wenn sie das Richtige tun, mein Lieblingszitat in diesem gesamten Kontext ist George Bernard Shaw, der mal gesagt hat, dass der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen und nicht mit schlechten Vorsätzen gepflastert ist. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir haben. Wir haben Druck, was zu tun. Wir haben eine humanitäre Krisensituation. Aber die Langzeitfolgen abzusehen ist eben wirklich schwierig. Und da gab es ja immer die Frage, was passiert, wenn die Kurden plötzlich mit der Milan, die wir damals geliefert haben, auf die Türken schießen, und was kann dann an Problemen passieren? Also sie haben immer Implikationen, sie haben immer Folgewirkungen, die sie nicht absehen können, weil einfach Konflikte und Kriege so dynamisch verlaufen und so unvorhersehbar, wie das schon Clausewitz gesagt hat. Und von daher ist es immer gefährlich in einem Konflikt. Aber ich würde sagen, dass sicherlich die Ausbildung der kurdischen Streitkräfte, zum Teil auch hier in Deutschland, was auch nicht schlecht war, sicherlich ein positives Beispiel ist. Und ansonsten würde ich alle langfristig angelegten präventiven Beratermissionen der Bundeswehr als positiv bezeichnen, oder auch Dinge, wo man versucht, Border Management besser zu gestalten. Das sind sicherlich positive Sachen, aber sie müssen eigentlich immer in eine Gesamtstrategie und eigentlich auch immer mit Partnern, eine Gesamtstrategie eingebettet werden und mit Partnern ablaufen, die auch wirklich den Willen haben, weil sie ansonsten immer Gefahr laufen, dass sie Polizei und Militär stärken, die möglicherweise repressiv sind und dann selber sozusagen den Nährboden für Terroristen und Dschihadisten bilden.
Diese Gesamtstrategie wird ja immer behauptet, dass es die gibt, sowohl in Mali als auch in Afghanistan gab es die, oder wurde behauptet, dass es die gab. Würden Sie denn sagen, wo muss man die Reißleine ziehen? Hätte man in Afghanistan vor 10 Jahren oder müsste man jetzt in Mali die Reißleine ziehen?
Also die Gesamtstrategie, das ist auch so ein Thema, das ist auch so ein Stück weit zum einen auch Theorie und Praxis. Der vernetzte Ansatz, wenn er funktionieren würde, perfekt. Nur der hat eben mit der Realität relativ wenig zu tun. Sie haben in dem Artikel ja diese Chart gesehen, diese Afghan Coin Stability Chart. Sie können eben so ein Land nicht auf den sozialwissenschaftlichen Seziertisch legen und dann versuchen, damit Social Engineering ranzugehen. Und dazu kommt eben, diese Vernetzung der Akteure funktioniert noch nicht mal in Deutschland. Selbst deutsche Ministerien lassen sich nicht koordinieren. Und wir sind dann nur ein Akteur unter vielen. Das heißt, diese Gesamtstrategie ist immer fraglich. Dazu haben sie in Afghanistan und in Mali immer das Problem gehabt, oder haben sie auch noch in Mali, dass sie einen Akteur haben und meistens den größten Akteur, auch wenn Frankreich nicht so groß ist wie die USA, der eine andere Strategie verfolgt als sie. Frankreich hat in Mali eine andere Strategie als wir und eine andere Strategie als viele andere Beteiligte am Einsatz. Die USA hatten eine andere Strategie und auch einen anderen Grund, warum sie nach Afghanistan gegangen sind, als wir. Und wenn ich Ihre Frage beantworten sollte, was die Reißleine angeht, dann würde ich mittlerweile sagen, wenn ein Konflikt ausgebrochen ist und ihnen das Militär Zeit verschafft hat, auch da haben sie eine Parallele zwischen Afghanistan und Mali, ohne dass die vergleichbar wären, dann haben sie ein Zeitfenster. Operation Serval der Franzosen in Mali hat den Vormarsch der Dschihadisten gestoppt und danach hatten sie ein Zeitfenster und einen Friedensvertrag. In Afghanistan so ähnlich, die Taliban wurden zurückgedrängt und sie hatten ein Zeitfenster. Zwischendurch, ich war ja selber im Kosovo, galt der Kosovo als gefährlicher als Afghanistan, bis dann irgendwann 2004, 2005 die Sicherheitslage kippte. Und wenn sie in der Zeit es nicht hinbekommen, nachdem Militär ihnen Zeit verschafft hat, was auch eine Hauptaufgabe des Militärs ist, nachdem Militär ihnen Zeit verschafft hat und den Konflikt vorübergehend befriedet hat, dann muss der politische Konflikt gelöst werden. Und wenn es ihnen nicht gelingt, den politischen Konflikt zu lösen, wozu auch gehört, mit Taliban zu reden, was am Ende Effekte ja gemacht wurde, oder auch mit den Tuareg zu reden und den Dschihadisten in Mali, dann müssen sie sich überlegen, kann ich hier noch irgendwie Einfluss nehmen? Kann ich Einfluss nehmen auf die Regierung? Kann ich Einfluss nehmen auf externe Spoiler und den Druck nochmal erhöhen, um diesen politischen Konflikt zu lösen und den politischen Aussöhnungsprozess in Gang zu kriegen? Und wenn ich das nicht hinkriege, dann passiert immer das Gleiche. In Afghanistan und in Mali, die Sicherheitslage verschlechtert sich und dann verschieben sich die Prioritäten immer mehr auf die Aufrechterhaltung der Sicherheitslage und es wird noch weniger über Konfliktlösung und Mediation geredet, noch weniger Geld investiert in humanitäre Hilfe und Entwicklung und dann kommen sie in diesen Teufelskreislauf, aus dem sie nicht mehr rauskommen. Also ich würde sagen, die Reißleine muss gezogen werden, wenn sich die Partner vor Ort weigern, den politischen Prozess umzusetzen, der möglicherweise, also bei Mali zum Beispiel, ist ja ein Friedensprozess auf dem Tisch. Wenn der Konflikt nicht gelöst wird, wenn sie die Akteure nicht an den Tisch kriegen und dann müssen sie sich überlegen, kann ich noch irgendwas machen, um das zu lösen, aber dann irgendwann geht diese Spirale los und die endet nie gut und dann müssen sie einfach von vornherein Scheitern einkalkulieren. Sie müssen das Scheitern des politischen Prozesses und der Konfliktlösung einkalkulieren und dann möglicherweise sagen, okay, jetzt können wir nur noch Schaden begrenzen, indem wir nur noch eine völlig neutrale Peacekeeping-Truppe vor Ort haben oder was auch immer. Aber dann müssen sie sagen, okay, das ist eben im Augenblick nicht zu lösen. Und Helmut Schmidt hat mal gesagt zu Studenten der Hamburger Journalisten, angehenden jungen Journalisten und Journalisten, es gibt auf dieser Welt zum Entsetzen der Amerikaner und zur Verwunderung des Westens jede Menge von Konflikten und Problemen, für die es keine externe Lösung gibt. Und das ist, verwundert uns immer wieder, aber es gibt sowas, ja.
Nun ist ja das Ganze auch unter dem Oberbegriff War on Terror oft oder Kampf dem Terrorismus gemacht. Ist das eine richtige Analyse der Situation oder ist das mehr eine Rechtfertigung, die übertrieben wird?
Also ich persönlich finde, dass wir da, dass die Amerikaner in die Falle getappt sind. Wenn man sich überlegt, es gibt diese Überlegung, glaube ich, von der Brown University in den USA, was haben die Post-9-11-Konflikte die USA gekostet? Und die sind auf die Gesamtsumme von 6 Billiarden, also von 6.000 Milliarden US-Dollar gekommen. Wenn man sich überlegt, dass die Alternative möglicherweise gewesen wäre, ein kurzer Militäreinsatz gegen die Taliban, Versuch der Aufspürung von Osama Bin Laden und anschließend die Bekämpfung des Terrorismus mit polizeilichen und justiziellen Methoden und auch geheimdienstlichen, und was das gekostet hätte und man hätte möglicherweise von diesen 6.000 Milliarden die Hälfte im eigenen Land eingesetzt und die andere Hälfte im Mittleren und Nahen Osten für Entwicklungsprojekte, dann hätten die Amerikaner wahrscheinlich im Mittleren und Nahen Osten einen Ruf wie Donnerhall und Donald Trump wäre nie gewählt worden. Also von daher glaube ich, die Amerikaner sind in die Falle gegangen. Sie haben ohne Ende Blut vergossen, Geld verloren und vor allem natürlich auch Zivilisten getötet und eigene Soldaten verloren und können eigentlich nicht mehr im Mittleren und Nahen Osten zurück. Und sie haben das Problem, dass sie dann unter diesem War on Terror ohne Ende Fehler gemacht haben und sich haben in Kriege hineinziehen lassen und in Konflikte. Aus Afghanistan heraus, Osama Bin Laden mag einen Safe Haven gehabt haben in Afghanistan, aber aus Afghanistan heraus sind die Anschläge nicht geplant worden. Die Anschläge sind von Saudis begangen worden. Sie sind zum Teil in Hamburg geplant worden. Die Masse der Attentäter waren Saudis und haben in Hamburg gelebt. Und wenn Sie jetzt Biden angucken und die neue Biden-Doktrin, der sagt, man muss genau hingucken, ob denn tatsächlich sozusagen droht mir Gefahr aus diesem Land heraus, werden dort Anschläge gemacht, dann ist es zum Beispiel so, dass auch die Franzosen ihn bestätigen würden oder die Europäer, dass es in Europa in den letzten 20 Jahren keinen einzigen Anschlag gegeben hat, der von Dschihadisten aus der Sahelzone geplant wurde. Also wir haben dort dann lokale und regionale Dschihadisten. Wenn Sie sich die Taliban angucken, also IS ist ein anderer Fall. Mit IS würde ich zum Beispiel auch nicht verhandeln. IS sind eben internationale Dschihadisten, die die ganze Welt sozusagen umstürzen wollen, überall Anschläge machen mit ihrem losen Netzwerk. Aber die Taliban sind ganz klar auf Afghanistan und auf Pashtunen fixiert. Die Dschihadisten, die Tuareg, sind auf ihre Siedlungsgebiete fixiert. Solange dort keine Anschläge drohen, ist das eben genau die Falle, in die wir gehen. Und die wird von den Partnern vor Ort ja verstärkt, indem uns diese Partner erklären, ja, genau, das sind die Terroristen, ihr wollt Terroristen, okay, dann gebe ich euch die Terroristen. Das sind die bösen Tuareg, die Dschihadisten, die da im Norden rumlaufen. Das ist, was ich gesagt habe, man framet dann sozusagen die eigenen Gegner im Bürgerkrieg so, dass sie tatsächlich auch die Gegner sind, die der Westen möglicherweise auf dem Schirm hat, nämlich von mir aus Schlepper, Leute, die illegale Migration ermöglichen, Terroristen, Kommunisten, was auch immer sie wollen, was gerade ins Feindbild passt.